kommt dies ja nochmal, dass es also zur stetigen Weise wird, dass wir hier dein Wort hören dürfen. Das heißt, das, was dir der Herr ins Herz gibt. Dann darf ich dich herzlich bitten, das Thema, es geht um Jerusalem. Wir haben ja schon vom Marius Barr etwas über Jerusalem und von anderen Brüdern gehört. Und trotzdem eher das prophetische Wort. Und man kann dieses wichtige Thema Jerusalem gar nicht oft genug hören. Denn das ist das Thema der Zukunft. Darf ich dich herzlich bitten.
Herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich bin gern gekommen, zum zweiten Mal. Und es stimmt, auf dem Kalender steht auch schon das dritte Mal drauf. Und das Thema ist bekannt, es wurde auch bekannt gemacht, irgendwie in Veröffentlichungen, so brauche ich da keine große Einleitung zu machen und das Thema erklären. Es geht tatsächlich um Jerusalem. Und das Wort, das ich dann zugrunde lege, denke ich, wird es noch sehr deutlich sagen. Es gibt unter den vielen Büchern über Jerusalem, ich weiß nicht, der Bruder Schäfer ist da, weißt du, wie viele Bücher es über Jerusalem gibt? Du bist doch Fachmann. Eben, unzählige. Das sagt unser israelischer, unser israelischer Reiseführer auch, dass es unzählige sind. Da habe ich ein paar davon gelesen. Also unter den unzähligen Büchern über Jerusalem gibt es eins, das trägt den Titel Jerusalem, Widerspruch und Verheißung. Und in diesem Buch steht ein Wort vorne drin zitiert, nicht vom Verfasser selber stammt das, sondern von einer Margarete Sussmann. Das lautet, es ist menschheitlicher, messianischer Grund, den wir in Zion betreten. Zion ist kein nur räumliches Zentrum, es ist ein Schicksalszentrum der Erde. Und in der Tat, das, was wir in unserem Lande als großes Geschenk der Wiedervereinigung sehen dürfen, das hat ja das gebracht, dass fast über Nacht, ich möchte schon sagen, Gott dafür gesorgt hat, dass das Zentrum des Weltgeschehens eigentlich aus der Ost-West-Spannung weggerückt wurde und in den Nahen Osten verlegt wurde. Man hat bis dahin immer überlegt, ich darf es mal zugespitzt sagen, bis wann der Russe am Rhein stehen wird. Manche haben auch Berechnungen schon angestellt und Prophezeiungen vom Nostradamus und was weiß ich was. Und man hat alles Mögliche hergeholt. Eben aus der Ost-West-Spannung heraus, wenn das mal zur Explosion kommt und der Dritte Weltkrieg ausbricht und so. Und fast über Nacht ist es geschehen, dass sich das Blatt gewendet hat. Ost-West-Spannung ist in sich zusammengebrochen. Nicht die Probleme. Die sind vielleicht mehr geworden. Aber das, was vorhin so aufgebaut war, nämlich als Gegensatz. Und zum Zentrum ist der Nahe Osten geworden. Der wird es auch bleiben. Das müssen wir ganz klar sehen. Nicht wahr, Rom, dass man ja in manchen Auslegungen immer so ein bisschen als Konkurrent zu Jerusalem gesehen hat. Rom orientiert sich ja neuerdings auch nach Jerusalem. Washington sowieso, ich weiß nicht, wie oft der amerikanische Außenminister schon in den Nahen Osten gereist ist, um dort als Friedensvermittler zu fungieren. Und man hat ja damals zwischen Moskau und Washington gemeint, da würden die Blitze zucken. Aber Moskau muss wohl oder übel auch sich zum Nahen Osten hin orientieren. Es geht um Jerusalem. Ich möchte das, was ich heute Abend ausführen möchte, in zwei Hauptgruppen gliedern. Der erste Hauptsatz heißt jetzt, das sagt uns Gottes Wort. Und der zweite Teil heißt dann, das bestätigt das Zeitgeschehen. Ein bisschen habe ich ja mit dem Zeitgeschehen schon angefangen. Also jetzt der erste Teil, es geht um Jerusalem, das sagt uns Gottes Wort. Wie oft ist in der Bibel Jerusalem erwähnt? Nun ist ja nicht entscheidend, dass wir jetzt hier einfach bloß feststellen, die Zahl. Es ist nämlich, und das ist ein ganz neuerlicher Computerausdruck, nicht von mir, den hat mir jemand fabriziert. Es gibt da bereits Computer oder Programme, die das genau sagen können. Das Wort Jerusalem steht in unserer Bibel 756 Mal. Das Wort Zion, das ja manches Mal eben auch Jerusalem meint, nicht nur, manches Mal ist es auch ein umfassender Begriff, nämlich für ganz Israel, kommt 146 Mal in der Bibel vor. Und Salem, Jerusalem, nicht wahr, schon bei Melchisedek kommt ja der Priester von Salem vor. Salem kommt dreimal vor, also auch eine Bezeichnung für Jerusalem. Also auf jeden Fall über 700 Mal. Ich weiß nicht, ob wir das wissen, ob das für uns noch eine Überraschung ist. Es ist dann keine, weil wenn wir schon wissen, im Koran kommt Jerusalem kein einziges Mal vor. Obwohl ja gerade vom Islam her Jerusalem geradezu brisant hochgespielt wird. Und im heiligen Buch des Islam kommt Jerusalem überhaupt nicht vor. Aber wie gesagt, nicht die Zählzahl ist entscheidend, sondern die Sache. Und was ist hier Sache? Sache oder Tatsache ist, dass, so sagt es uns die Bibel, dass Gott selber Jerusalem als seine Stadt erwählt hat. Wir finden in 5. Mose 12, Vers 5 die Stelle, da heißt es, da spricht Mose noch zukünftig, also prophetisch, von der Stätte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, die der Herr, euer Gott, erwählen wird. Israel war ja noch nicht im Lande. Aber da bereitet Mose schon vor, da wird der Gott, der Herr, euer Gott, wird eine Stätte erwählen. Und in 2. Chronika 6, Vers 6 heißt es, Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name daselbst sei. Nun könnte ich noch ein paar Stellen lesen, ich will sie nur erwähnen, da sind sie nämlich auf dem Tonband drauf. 1. Könige 8, Vers 29, 1. Könige 11, Vers 13, 2. Chronika 7, die Verse 12 und 16, Psalm 68, Vers 17. Alle diese Stellen besagen, Gott hat Jerusalem zu seiner Stadt erwählt. Ich sage jetzt noch von Hesekiel 5, Vers 5, was dort steht. Da heißt es in einer etwas zugespitzeren Formulierung, das ist Jerusalem, das ich zum Mittelpunkt aller Länder gemacht habe. Also die Bibel spricht hier ein klares Wort. Und sie spricht es auch an der Stelle, auf die ich jetzt besonders eingehen möchte, und zwar Sacharja 12. Überhaupt die letzten Kapitel des Propheten Sacharja werden immer aktueller. Darf ich den Rat geben? Vertieft euch in die Kapitel. Man kriegt nicht alles gleich auf. Das erste Mal mit. Einfach immer wieder lesen, forschen, graben. Und vielleicht ist das heute Abend so ein bisschen ein Anstoß. Also, Sacharja 12, die ersten Verse. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die hinwegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen, aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken, mitten im Holz und zur Fackel im Stroh, dass sie verzehren zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsumher. Also Gericht, Gerichtsmaßnahme. Nun der Schluss von Vers 6. Aber Jerusalem soll auch fernerhin bleiben an seinem Ort. Ich möchte jetzt einfach an ein paar Stellen ein bisschen das Wort ausloten. Zunächst muss uns auffallen, dass der Prophet mit seinem Prophetenspruch, das ist bei manchen alttestamentlichen Propheten so, dass er von, von der Last sprechen. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Es geht auch um eine Gerichtsankündigung, Gerichtslast. Von Israel spricht der Herr, und nun wird dieser Herr in seinen Eigenschaften, ich möchte es gleich so sagen, in seiner Schöpferherrlichkeit und Größe gezeigt. Und es hat seine besondere Bedeutung. Denn das, was der Prophet als Last ankündigen muss für Jerusalem, im Blick auf Jerusalem, im Blick auf die Völker ringsumher und im Blick auf alle Völker in der Welt, ist ja nicht gerade einfach. Ich möchte sagen, da muss man schon schlucken. Aber nun ist es wichtig, dass wir das hören. In wessen Namen der Prophet das ankündigt. Das ist ja nicht irgendeiner, geschweige denn ist es die Meinung des Propheten, sondern von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Doppelpunkt. Jetzt kommt die Ankündigung, die dieser Herr durch seinen Propheten sagen lässt. Und was ist das für ein Herr, der hier jetzt sein göttliches Ich will spricht? Brüder und Schwestern, das, was im Folgenden kommt, ist erschreckend. Aber es ist insofern auch tröstlich zu wissen, dass bei all dem Schweren, bei all der Last, bei all den Gerichtsvorgängen, bei all dem, was uns fast den Atem stocken lässt, weil es nämlich so konkret wird, dass bei all dem dieser Gott dahinter und darüber steht. Der sagt sein, ich will. Nicht wahr? Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher machen. Ich mache Jerusalem zum Laststein. Ich mache das. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue? Welcher Prophet sagt das? Der Amos. Der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens. Welcher Prophet sagt das? Paulus. Aber das war auch ein Prophet. Dieses göttliche Ich will. Deshalb die wuchtige und wichtige Einleitung. Hinter alledem steht der große Schöpfergott mit seinem Ratschluss, für uns manches Mal unergründlichen Ratschluss. Denn man muss also schon kräftig schlucken, wenn man hört, was hier für Gerichtsvorgänge geschildert sind, mit dem Feuerbecken und ich mache die Bürger Jerusalems und so weiter. Ich war da, da gibt es Zusammenstöße, da gibt es Auseinandersetzungen, da gibt es Krieg. Ja, sicher. Wir müssen schon kräftig schlucken, wenn wir dann auch diese Vorgänge mit diesem Gott in Verbindung bringen. Das ist nicht einfach bloß der liebe Gott oder wie es ein Dichter mal so ausgedrückt hat, der Märchenbuch lieber Gott, der ist es nicht, ganz gewiss nicht. Es geht hier um die Ankündigung der endzeitlichen Konzentration des Geschehens. Und das Geschehen wird sich um Jerusalem konzentrieren. Es hat zwar weltweite Wirkung und Bedeutung, zweifellos, weil Jerusalem zum Mittelpunkt der Länder von Gott gemacht ist, für die ganze Welt. Aber dort wird sich's konzentrieren. Nun müssen wir fragen, ja, gehörten das auch zu diesem Gott, Hass und Feindschaft und Krieg? Gehört das auch dazu? Geschieht es auch unter seiner Regie? Machen wir uns einmal kurz theoretisch den Gedanken klar, wenn das nicht so wäre, unter wessen Regie würde es dann sein? Unter Satans Regie? Wäre das dann tröstlicher? Oder mehr zu fassen? Oder, darf ich so trivial sagen, zu schlucken? Dann wäre es doch noch problematischer. Dann müssten wir doch ständig uns vorstellen, da liegen also irgendwelche zwei Mächte im Kampf miteinander und es ist der Ausgang völlig ungewiss, wer am Ende den Sieg davontragen wird, ob es der Gott der Bibel ist oder dieser eigenartige Gegenspieler da. Das wäre doch dann ständig ungewiss. Wenn die Bibel mit einer Klarheit sondergleichen sagen kann, dieser Gott ist, der auch dieses ganze belastende, zweifellos belastende, erschütternde, bedrängende Geschehen unter seiner Kontrolle und unter seiner Regie behält. Dieser Gott ist es. Und deshalb erinnert der Prophet an den Herrn, wie heißt es, der die Erde gründet, den Odem des Menschen in ihm macht und den Himmel ausbreitet. Der Gott, der das alles kann, soll ich sagen, konnte. Und wenn wir daran denken, dass es immer noch heute ums Erhalten geht, obwohl wir ja kräftig dabei sind, Gottes Schöpfung zu zerstören und kaputt zu regieren, der es bis heute erhält. Und zwar so, dass man eigentlich immer noch staunen muss, dass Gottes Schöpfung nur so funktioniert, wie sie funktioniert. Wenn dieser große Gott das alles sagen lässt, der den Himmel ausgebreitet hat, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat, soll ich sagen, mühelos durch sein Wort. Wenn der dieses Ich will spricht, Geschwister, das ist dann letztlich für uns doch auch ein Grund zum Aufatmen und zum Durchatmen, trotz allem. Es muss uns klar sein, es wird nicht besser in unserer Welt. Nach dem Wort Gottes kann das nicht sein. Es mögen zwischendurch noch Atempausen kommen, das mag sein. Aber aufs Ganze gesehen marschieren wir zielgerade auf die endzeitliche Konzentration eines bitteren, antigöttlichen und schließlich dann antichristlichen Geschehens zu. Zielgerade. Da werden Reformversuche und was weiß ich was für Versuche, die wir Menschen anstellen, mit all den Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, muss man bald sagen, haben, nichts daran ändern können. Das ist da im Wort Gottes so gesagt. Ich glaube, das steht da, damit man eventuell Licht machen kann. Das brauche ich nicht. Es hält genug davon da oben runter. Wenn ich da in Eifer komme, kann sein, ich schlage die Lampe kaputt. Aber das möchte ich ja nicht. Ich hoffe nicht, dass es so drastisch wird. Also, dieser Gott spricht es, ich will. Und dann muss ich noch etwas besonders betonen. Der Prophet sagt mehrfach im Folgenden, und nun ist es interessant, gerade in den Kapiteln 12 bis 14, also die Schlusskapitel des Prophetenbuches Sacharja, sagt er mehrfach immer wieder den Satz zur selben Zeit oder es wird geschehen an jenem Tage. In den Kapiteln 12 bis 14 sage und schreibe 14 Mal. Das ist nicht viel Text. Sind drei Kapitel. Und 14 Mal sagt der Prophet, es wird geschehen in jenem Tag, oder wie es in der Lutherbibel heißt, zur selben Zeit. Immer wieder zur selben Zeit. Oder in jenen Tagen. Oder in der letzten Zeit. Das ist ein typischer prophetischer Ausdruck, und zwar für die Benennung und Bezeichnung endzeitlichen Geschehens im Blick auf den Messias. Wir befinden uns ja im Alten Testament. Und die alttestamentlichen Propheten haben die Zeit des Messias geschaut, vorausgeschaut und vorausverkündigt und haben das mit der Formel sozusagen immer eingeleitet, zur selben Zeit wird das geschehen. Wir finden das bei Jesaja, Jeremia, wir können das durchweg bei den Propheten feststellen. Das ist also ein stehender Ausdruck. Die Ankündigung der Letztzeit, der Zeit des Messias, ich könnte auch so sagen, der verdichteten Endzeit. Es gibt ja Kreise, wenn man da sagt, ja, wir befinden uns in der Endzeit. Dann wird gesagt, ja, Endzeit haben wir schon seit Christi erstem Kommen. Das ist ja auch von der Bibel her so zu sehen. Endzeit ist seit Christi erstem Kommen. Und wenn man das feststellen kann, dann kann man sagen, ja, nun gut, wenn die Endzeit schon so lange dauert, warum soll nun gerade jetzt Endzeit sein? Wobei ja dann zu fragen ist, was meint man dann jetzt mit jetzt Endzeit? Den Abschluss der Endzeit. Da sage ich dann gerne von der Endphase der Endzeit. Oder jetzt von der verdichteten Endzeit, die Letztzeit, die Letztausreife. Denn wenn seit Christi erstem Kommen bereits Endzeit ist, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Am letzten hat Gott geredet durch den Sohn und er ist gekommen. Ist also biblisch fundiert so zu sagen, ganz klar. Wenn also seit Christi erstem Kommen Endzeit ist, und das dauert bald 2000 Jahre, dann muss es doch eine Ausreife geben, eine Zuspitzung. Dann muss es in eine Endphase kommen. Denn Zeit ist nicht einfach bloß ein Kreislauf oder ein unendlicher Ablauf oder was, sondern Zeit läuft auf ein Ziel zu. Das ist biblisches Denken. Also das ist mit gemeint. zur selben Zeit oder zur letzten Zeit will ich das machen. Nun, was sagt Jezaharja hier im Einzelnen? Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird gelten. Juda ist ja das Umland von Jerusalem. Nachdem Jerusalem so in den Mittelpunkt gerückt ist, wird es auch Juda gelten. Ist ja klar, da wird es heiß. Taumelbecher. Man könnte auch sagen, Rauschtrank. Ist also ein Becher, ein Kelch, in dem eine Trankmischung enthalten ist, die den, der sie zu sich nimmt, in einen Rauschzustand versetzt. Jerusalem wird zum Rauschtrank. Ich weiß nicht, ob es uns schwerfällt, das, was hier der Prophet sagt, bereits schon als sich in Erfüllung befindlich zu sehen. Ich sag's dann gleich, bleib noch mal beim Rauschtrank. Taumelbecher und Rauschtrank heißt, dass diejenigen, von denen der Prophet das ankündigt, in einen Zustand versetzt werden, der sie unfähig macht, ihre Lage richtig einzuschätzen. Das ist ja der Zustand eines Berauschten. Der sagt, wenn er da nachts unterwegs ist, immer geradeaus, sagt er 10 und 20 Mal vor sich hin und wankt von einer Straßenseite auf die andere. Er merkt gar nicht, dass er gar nicht geradeaus geht, aber er sagt immer geradeaus, um sich selber da gut zuzureden. Das ist der Zustand im Rausch. Ich greife jetzt schon etwas vorweg. Das wäre eigentlich erst im zweiten Hauptteil dran, aber da kommt es ja nochmal. Was ist denn das anderes, wenn Arafat mehrfach, trotz Kairo-Abkommen und all dem, da komme ich auch nachher noch hin, mehrfach immer wieder, jetzt sage ich so, zielgerade, wirklich, das ist zielgerade, sagt, Jerusalem ist die Hauptstadt des Islam oder eines zukünftigen Palästinenserstaates. Was ist das anderes als ein Rausch? Und wenn es hier heißt, siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Welche Völker sind denn das? Ja, drumherum, um Israel herum. Fangen wir bei Ägypten an, dann gehen wir da Sinai-Halbinsel, dann kommt Saudi-Arabien, dann das sind die islamischen Völker, da können wir raufmarschieren, ja, bis zum Norden. Die Völker im Norden, der Norden ist ja gerade im Blick vom Blickfeld Israels aus gesehen, sind ja auch die islamischen Staaten. Das sind die Staaten, die sich jetzt versuchen, von der ehemaligen Sowjetunion loszustrampeln. Die Staaten sind ja auch islamisch, die Russland so große Probleme machen. Die Völker ringsherum, das sind die islamischen Staaten gemeint. Die islamischen Staaten, die ständig, nicht alle, aber einige, die ja, Iran ist ja jetzt aufs Korn genommen, die ständig den Terrorismus fördern und die Selbstmordattentäter, die ja wie in einem Rausch andere umbringen. Ja, woher kommt denn der Rausch? Weil ihnen suggeriert wird, wenn du das machst, wenn du dich selber umbringst, indem du viele Juden mit in den Tod reißt, kommst du sofort in den Himmel oder ins Paradies, in den islamischen Himmel. So ein Rausch. Man kann auch Fanatismus dazu sagen, aber das ist auch ein Rausch. Der Fanatisierte ist auch der Berauschte. Also der Taumelbecher, der Rauschtrank versetzt die Völker rings um Israel, jetzt habe ich ja schon ausgeweitet, ich kann ja sagen, rings um Jerusalem herum, aber Jerusalem ist ja das Zentrum, in einen Taumel, in einen Rauschzustand. Sie sind unfähig, ihre Lage vor Gott richtig einzuschätzen. Wie ist es mit dem Laststein? Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Merken wir, wie der Prophet hier unterscheidet. Die Völker ringsherum und alle Völker. Da müssen wir gut hinhören. Das ist nicht bloß so dahergeredet. Wir können also nicht sagen, ah ja, also gut, die sollen sich da unten die Köpfe einschlagen, wir sind da Gott sei Dank weit weg und sind aus dem Schneider angeblich und so. Nein, nein. Ich mache Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Es gilt auch in Clinton. Ob er wiedergewählt wird, weiß man heute nicht. Das gilt den Regierenden in der ganzen Welt, was hier steht. Das gilt ihnen auch insofern, als sie der Meinung waren, sie müssten da in Sharm el-Sheikh ihre Terrorzusammenkunft abhalten, weil ja aufgrund der jüngsten Übergriffe eben das ganz schrecklich war und man muss sich zusammentun, um weltweit eben dem Terror zu wehren. Ja, Geschwister, warum passiert denn das? Warum schickt Clinton seinen Außenminister immer wieder in den Nahen Osten? Laststein. Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Welches Bild verwendet hier der Prophet? Er nimmt einen Vergleich, der es uns nicht schwer macht, das Ganze tatsächlich sofort auf Anhieb zu verstehen. Denn es gab damals schon in der alten Zeit eine Sportart, die es bis heute gibt, nämlich die Sportart des Gewichthebens. Und das, was heute abläuft, sogar bei der Olympiade gibt es doch das. Also, was heute abläuft mit einer Eisenstange, da hängen außen die runden Gewichte dran, die man dann vermehren kann. Und dann kommt eben der Gewichtheber und will das stemmen. Es gibt auch das Reißen und dann Heben. Irgendwie, also, das gab schon in alter Zeit, nur hat man es da nicht mit Eisenstangen gemacht und runden Gewichten, sondern mit Steinen. Nur waren das runde, glatte Steine, eben verschieden an Größe und Gewicht. Ist ja klar, man wird da ausgetestet. Dieses Bild steht im Hintergrund, wenn der Prophet sagt, Laststein für alle Völker, alle, die ihn wegheben wollen. Und nun kommt ein Ausdruck, der passt jetzt nicht mehr ganz zu dem Gewichthebestein von damals. Denn der Prophet spricht jetzt vom Wundreißen. Also will er damit sagen, Jerusalem ist eben nicht bloß so ein glatter, geschliffener Gewichthebestein, sondern ein kantiger, scharfkantiger Stein. Und alle, die da sich dran versuchen wollen, die reißen sich wund. Das will er damit sagen. Aber der Gedanke ist Gewichtheben, sagt ja auch der Ausdruck Laststein. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen. Alle Völker. Ich lasse es mal stehen. Ich bringe nachher in meinem zweiten Teil, denke ich, noch ein paar Hinweise, die das unterstreichen. Alle Völker werden sich im Kampf gegen Jerusalem, soll ich sagen, auf eigenartige Weise einig. Soll ich sagen, sie werden sich einig, weil sie jetzt endlich eine Sündenbock gefunden haben? Könnte doch sein. Aber Gottes Wort sagt ganz klar, alle, die sich dran versuchen, werden sich wundreißen. Das heißt, sie werden selber Schaden nehmen. Also Taumelbecher, Laststein. Jetzt komme ich noch auf eine Aussage, die wie so ein, an der Stelle noch, muss ich sagen, wie so ein dicker Strich drunter steht, wo es heißt, aber Jerusalem soll auch fernerhin bleiben an seinem Ort. Das heißt, von allen Seiten, wenn sich alle Völker daran versuchen, das Problem zu lösen oder Jerusalem auszuradieren oder was auch immer da passieren wird, eben die ganze Gegenschaft, die sich darauf konzentriert, es wird nicht gelingen, denn Jerusalem soll bleiben auch fernerhin an seinem Ort. Gott spricht wieder einmal, aber ich will meine Augen offen halten über meiner Stadt. Ich war so, wie er beim Durchzug des Volkes durchs Schilfmeer seine Augen offen gehalten hat und der Mose da vor dem Wasser stand und im Rücken die Ägypter hatte und das Volk geschrien hat, ja, es hätte Gräber genug gegeben in Ägypten, jetzt sind wir in der Klemme. Und Gott hat gewusst, wie er dieses sein erlöstes Volk, ich meine aus Ägypten heraus erlöstes Volk, wie er dieses Volk retten wird, wie er einen Ausweg wusste. So weiß Gott für sein bedrängtes Volk, auch wenn es menschlich zu sein scheint, als ob es keinen mehr gäbe, immer einen Weg. Es gibt im Alten Testament einen Bericht über die Belagerung Nebukadnezars durch den Sanherib, über die Belagerung Jerusalems. Zur Zeit des Jesaja war das, und Hiskia war König, der kam ja zum Propheten, und der Prophet hat ihm angekündigt, es wird kein Pfeil in die Stadt kommen, die Stadt wird nicht fallen. Das hat aber gar nicht so ausgesehen, denn Nebukadnezar war mit großer Heeresmacht um Jerusalem herumgelagert. Er hätte von der Machtkonstellation her die Stadt gut einnehmen können. Und der Prophet, der konnte sagen, der wird die Stadt nicht einnehmen. Und warum nicht? Der Engel des Herrn ging in der Nacht vorher durch das Lager des Feindes und am anderen Morgen, so sagt der biblische Bericht, lag alles voller Leichen, 185.000 Mann. Es kann sein, es kommen welche und sagen, das ist ein grausamer Gott. Also, wo bleibt denn da, wenn man das von Gott sagen kann, die Humanität? Also, aber von seiner Liebe und so weiter, ist ein grausamer Gott. Nun, ich will meine Augen offen halten über meiner Stadt. Und dieser Gott der Liebe kann sehr wohl auch Gericht halten. Das kann er sehr wohl. Das tut seiner Liebe keinen Eintrag, im Gegenteil. Zur Liebe Gottes gehört auch, dass Gerechtigkeit im Gericht durchgesetzt wird. Erst dann wird Liebe zur göttlichen Liebe. Bei uns ist das manches Mal so ein bisschen ein Durcheinander, haben wir heute Abend auch schon ein bisschen besprochen da, dass wir meinen, mit einer falsch verstandenen, menschlich gefärbten Barmherzigkeit und bloßen Gutmütigkeit und so weiter und so fort, könnte man die Probleme lösen. Tut man nicht. Tut man nicht. Deshalb gibt es, ich weiß nicht, ob es das hier in der Gegend des Landes das Sprichwort auch gibt, Gutmütigkeit ist ein Stückle von der Liederlichkeit. Kennen wir das hier auch? Also, ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, bis ich den Ausdruck richtig verstanden habe. Gutmütigkeit, das Stückle von der Liederlichkeit. Ich weiß, das hat bei uns mal so der Bauernbürgermeister da an dem Ort, wo ich jetzt wieder wohne, in meiner Heimat, immer wieder so auch verbreitet. Ich weiß nicht, vielleicht hat er als Bürgermeister ganz besonders immer wieder die Wünsche zu spüren und zu hören bekommen. Und dann war das immer wieder mal sein Spruch, Gutmütigkeit oder bloße Gutmütigkeit ist auch ein Stückchen von der Liederlichkeit. Gott ist nicht ein gutmütiger Gott, sondern ein Gott der Liebe. Und er kann seine Stadt schützen, indem er den Feind so dezimiert. Das kann er. Wie er das kann? Ja, da kann doch, mitten in der Nacht kann da so ein Virus da grassieren und kann ein ganzes Heer lahmlegen. Kann er doch, das ist doch drin. Wird es in dieser Phase des Kampfes, Sacharja 12, nicht gelingen, dem Feind in die Stadt einzudringen? Ich stelle das als Frage. Ich habe ja bereits schon gesagt, lest mal die Kapitel 12 bis 14 durch. Dann werden wir nämlich feststellen können, dass im 14. Kapitel etwas anderes geschildert ist. Komme ich nachher noch drauf. Gott bindet das Schicksal Israels und sich selbst mit seinen Verheißungen an diese Stadt und an dieses Volk und an dieses Land. Ich will mal zusammenfassen, was wir jetzt so als Leitsätze herausstellen können. Einmal, nach diesem Prophetenwort werden sich gegen Jerusalem alle Völker versammeln. Gegen. Die unmittelbaren Nachbarvölker werden wie in einem Rausch sich Jerusalems bemächtigen wollen. Weiter. Israel wird in der Völkergemeinschaft isoliert werden. Es soll in seiner staatlichen Existenz ausgelöscht werden. Warum? Weiter. Gott selber wird in die Endauseinandersetzung eingreifen. Gottes Hilfe bewahrt aber nicht vor äußerer Not. Es wird, und jetzt ziele ich schon aufs Kapitel 14 hin, es wird, so können wir wohl sehen, zur Drangsal Jakobs kommen, das ist ein Ausdruck, den Jeremia gebraucht hat, zur Drangsal Jakobs, die letzte Zuspitzung der Bedrängnis. Gott wird sein Volk ermutigen und stärken. Wir haben das vorhin gelesen, Fürsten und Volk erfahren in der letzten und größten Angst und Gefahr eine innere Wandlung. In den Versen nach den Verlesenen von heute Abend schildert nämlich der Prophet, ich sage es mal mit den Worten, von der inneren Wandlung, die in Israel vor sich gehen wird. Es kommt zur Volksbuße. Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Und sie werden weinen und sich betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Steht da. Noch einen letzten zusammenfassenden Satz für den ersten Teil. Der Kampf gegen Israel wird den Völkern zum Verhängnis werden. Steht klar da. Wer sich an Israel vergreift, schadet sich selbst. Richard von Weizsäcker hat in das Gästebuch, das in Yad Vashem in Jerusalem aufliegt, bei einem seiner Besuche dort eingetragen, auch ein Sacharja-Wort, als er noch Bundespräsident war. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an, hat Richard von Weizsäcker eingetragen. Noch einen schnellen Vorausblick auf Kapitel 14. Was dort geschildert ist, zeigt uns nämlich an, dass ein Unterschied sein muss zwischen Kapitel 12 und dem 14. Dort steht, dass Jerusalem eingenommen wird vom Feind, dass die Häuser geplündert werden, die Frauen weggeführt werden. Und dann steht da, nur ein Rest wird gerettet werden und seine Füße, des Wiederkommenden, seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem, auch wieder Jerusalem, liegt, nach Osten hin. Man wird also annehmen müssen, Kapitel 12 und Kapitel 14 berichten zwei verschiedene Geschehnisse, dass man das gar nicht in einen Topf werfen darf, obwohl es in beiden Fällen um Jerusalem geht. Demnach gibt es mindestens zwei Feldzüge gegen Jerusalem. Darf ich die Frage stellen, wie kommt es denn eigentlich, dass alle Völker gegen Jerusalem ziehen? Nach Auskunft des Propheten. Alle Völker gegen Jerusalem. Jetzt hat es doch noch den Anschein, als ob sich mindestens Amerika, das wird er dann auch mal zu allen Völkern gehören, noch den Anschein zugunsten Israels einsetzt. Ich habe, das war gerade während einer unserer Israelreisen, als das geschehen ist, ich habe das dort im dortigen Fernsehen selber gesehen und gehört, in Israel, auf dem Boden Israels, welche Rede Bill Clinton vor der Knesset gehalten hat. Groß übertragen, mit allen Ehren empfangen, mit zweiter, wie er da aufgetreten ist und so. Dann hat er erzählt, das habe er von seinem Pastor gelernt. Also von Haus aus Baptist, soviel ich weiß. Ja. Sein Pastor habe ihm schon gesagt, und wohl da, wo er da in der Sonntagsschule war, oder schon von Kind auf, habe ihm gesagt, stelle dich immer zu den Juden. Wer sich gegen die Juden stellt oder gegen Israel stellt, der kriegt es am eigenen Leib zu schwören, sage ich jetzt mit meinen Worten. Hat Clinton vor der Knesset gesagt. Wie kommt es dann, dass der Prophet ankündigen muss, dass alle Völker gegen Jerusalem ziehen? Ich glaube, wir dürfen uns nicht von dem, was jetzt gerade an politischer Konstellation in der Welt vorhanden ist, blenden lassen und denken, aber das kann doch nicht sein. Also das, was Gott hat voraussagen lassen, ist maßgebend. Nicht das, was jetzt gerade dran ist oder nicht dran ist. Ich stelle das als Frage. Ich habe noch eine Frage. Welche Konsequenzen hat es, dass Israel, das ist das Jerusalem jetzt, nach dem Galaterbrief ist das die Hagar, das Jerusalem jetzt, im Unterschied zum Jerusalem droben, sagt doch Paulus dort, unterscheidet er ja. Also, dass das Jerusalem jetzt, also Israel in seiner jetzigen Verfassung und in seinem jetzigen Zustand, in seiner Mehrheit noch ungläubig ist. Brüder und Schwestern, das müssen wir in aller Nüchternheit sehen. Wir dürfen in dieses Volk jetzt nicht Dinge hineinlegen, die wir sozusagen in einem frommen Wunschdenken gerne hätten. Ich sag's noch brutaler. Israel ist in seiner Mehrheit gottlos. Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass selbst bei den scheinbar Gottlosesten in Israel, ich komme ja jedes Jahr seit 1980 mit einer Ausnahme nach Israel und habe viele Gespräche mit Israelis und komme mit Menschen zusammen. Selbst bei dem scheinbar Gottlosesten irgendwo und irgendwie noch ein Zipfel da ist, von dem er nicht loskommt. Von der Bibel nicht und vielleicht von dem Gott Israels auch nicht, auch wenn er es von herum nicht zugibt. Aber welche Konsequenzen hat das? Dass das Israel jetzt in seiner Mehrheit gottlos ist. Noch eine Frage, dann habe ich den ersten Teil abgeschlossen, der zweite, den kriege ich dann vielleicht ein bisschen rascher. Frage, enthüllt der Kampf gegen Gottes Volk, also wenn alle Völker gegen Jerusalem ziehen, enthüllt dieser Kampf gegen das Volk Gottes letztlich den Aufruhr gegen Gott selbst? Offenbart die Menschheit, jetzt wird es ganz global, offenbart die Menschheit darin ihre tief sitzende und tief verwurzelte Gottlosigkeit? Meine ja. Und zwar unter der satanischen Inspiration. Ich denke, die anderen zwei gestellten Fragen, die jetzt noch ein bisschen im Raum stehen, die werden vielleicht vom Zeitgeschehen her beantwortet. Jetzt kommt der zweite Teil. Es geht um Jerusalem. Das bestätigt das Zeitgeschehen. Nun könnte ich einen Streifzug machen durch die Vergangenheit. Aber nachdem ich gehört habe, dass der Marius Bahr schon da war und wer noch, der Marius Bahr, der ist da viel mehr drauf als ich, die sicherlich die Thematik auch schon behandelt haben und vielleicht auf das eingegangen sind, will ich das kurz machen. Ich habe diesen zweiten Teil gegliedert in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn man vom Zeitgeschehen spricht, legt sich das sehr nahe. Also Zeitgeschehen in der Vergangenheit. Es gibt in unserer Bibel ein Lied. Wir sagen sonst auch Psalm dazu, aber es sind ja Lieder. Dieses Lied ist fast 3000 Jahre alt. Es ist ein Jerusalem-Lied. Und es ist der Psalm 122. Den lesen wir immer, wenn wir von Jericho heraufkommen mit dem Bus und nach Jerusalem hineinfahren und die hochgebaute Stadt erreichen. Dann lesen wir diesen Psalm, dieses Jerusalem-Lied. Fast 3000 Jahre alt. Dort heißt es, wünsche Jerusalem Glück, wünsche Jerusalem Frieden. Frieden wohne in deinen Palästen. Das ist ein Lied von David. Dann gibt es einen Jerusalem-Fluch. Der ist fast 4000 Jahre alt, also älter als das Jerusalem-Lied. Dieser Jerusalem-Fluch wurde gefunden auf einer Tonscherbe, die im Sand von Ägypten, in der Gegend von Amarna lag. Und die Archäologen haben das gefunden, haben das entziffert und haben das dann festgestellt, dass auf dieser Tonscherbe ein Fluch über Jerusalem aus gedrückt ist. Und zwar heißt er, Jerusalem soll in den Staub getreten werden. Was besagt denn diese Tonscherbe, also außer dem, was da draufsteht? Das besagt doch, dass es damals schon die Stadt, den Ort Jerusalem gegeben hat. Als Ägypten in der Hochblüte seiner Regierungskunst und Macht und all dem, was Ägypten als Kultur auch geleistet hat, stand, da gab es schon Jerusalem. Ist uns bewusst, dass erst seit 638 nach Christus, also Tonscherbe 4000 Jahre alt, fast, Jerusalem-Lied fast 3000 Jahre alt, und erst seit 638 nach Christus Jerusalem für die Araber zur El-Quds, so heißt ja im Arabischen diese Stadt, Jerusalem, für die Araber erklärt wurde. Das heißt nämlich die Heilige. Erst 638 nach Christus. Man hat den Eindruck, als ob neben Mekka und Medina, das sind doch die eigentlich heiligen Plätze für die Moslems, dass hier noch nachträglich wie als Konkurrenz die heilige Stadt Jerusalem auch noch eingeführt wurde und man das unter den Nagel reißen wollte. 638 nach Christus, muss man sagen, erst. Da will niemand rein. Dann finden wir in unserer Bibel in 1. Mose 14, Vers 18 einen ersten Hinweis. Ich habe die Tonscherbe herausgeschlagen, hat, der ja bei Sodom gewohnt hat. Man kann das übrigens lokalisieren, Sodom. Das ist ja unten am Südzipfel vom Toten Meer. Da sitze ich jedes Jahr am Toten Meer. Der Melchisedek ging heraus, dem Abraham entgegen und hat mit Brot und Wein und hat ihn gesegnet. Und Abraham gab ihm den Zehnten. Wie kommt der Abraham da dazu, dem Melchisedek, dieser unbekannten Figur, die da plötzlich auftritt? Ich will mich darüber nicht verbreiten. Auf jeden Fall gab es den König von Salem, den König der Gerechtigkeit von Salem, war Jerusalem, damals schon. Als Abraham da von Ur in Chaldea da eingeführt wurde im Lande Kanaan, war Jerusalem bereits schon da. Ja, und nun können wir also den Streifzug durch die ganze Geschichte machen. Jerusalem, von David ja zur Hauptstadt seines Reiches gemacht, nicht wahr, als er die Jebusiteburg erobert hat und dann zum ersten Mal nachhaltig zerstört durch die Gegenmacht Babel, dann Wiederaufbau, dann, also wir machen jetzt ganz große Schritte, wieder zerstört, Tempel zerstört, babylonische Gefangenschaft, Wiederaufbau des Tempels nach der babylonischen Gefangenschaft, wo die Generation, die damals zu den Älteren gehörte, geweint hat, als sie daran dachten, wie groß die Herrlichkeit des salomonischen Tempels war und was für eine wirkliche Angelegenheit jetzt der zweite Tempel ist und so weiter. Das wird da alles geschildert. Und dann kommt die Zeit des Herodes, der Große, Bautätigkeit, der erweitert den Tempelplatz und setzt die Quadersteine, die man heute sehen kann. Die stammen aus der Zeit Herodes des Großen. Die Archäologen sagen, dass es 17 bis 18 Schichten gibt, archäologische Schichten, Ausgrabungsschichten, die man in Jerusalem finden kann. Das heißt, deshalb so viele Schichten finden kann, weil der eine auf den Trümmern des anderen wieder aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob es in unserer Welt noch sonst eine Stadt gibt, die das vorweisen kann. Zerstörung, Wiederaufbau, Zerstörung, Wiederaufbau. Die Israelfahrer, die durchs Land reisen und auch Jerusalem besuchen, die gehen ja, das gehört sicherlich dazu, vor allem diejenigen, die zum ersten Mal Israel kennenlernen wollen, die gehen ja auch die sogenannte Via Dolorosa. Die Schwarze Grabeskirche. wenn man da nicht aufpasst, verliert man den Rest seiner Gruppe, weil da meistens Menschenmassen sich da durchwälzen. Und also da muss man schon Fuchs und Haar sein, dass man sein Häuflein beieinander hat. Das ist nicht die originale Via Dolorosa. Auch wenn da die Kreuzwegstationen gezeigt werden und der Reiseführer erklärt das alles und so. Manches ist beeindruckend, manches ist auch schockierend. Ich höre da mancherlei Reaktionen. Ich dachte, wenn ich in die Grabeskirche komme, da finde ich einen oder Andacht und der Stille, oh, du liebe Zeit. Dann hört man, das kann der israelische Reiseführer einem auch sagen, dann hört man, wie ein Israeli, er nämlich sagt, diese Stelle gehört den Katholiken in der Grabeskirche. Und die 4-5 Quadratmeter gehören den Orthodoxen. Und da hinten haben die armenischen Christen ihren Platz. Und da sind die, und dann kann er, natürlich lässt er sich das auf seiner Zunge zergehen. Das sagt er nicht so, aber das, wenn man dann die Ohren spitzt, kann man das heraushören. Das sind die Christen. Das sind die Christen, die in der Grabeskirche ihre Quadratmeter verteidigen. Wirklich. Und manches Mal verteidigen bis zum Streiten. Das ist kein Witz. Das Bild geben wir dann ab dort. Aber wenn das eine Beruhigung ist, weiß ich nicht. Das ist nicht die originale Via Dolorosa. Also der Weg, den Jesus gegangen ist. Also sein Kreuz trug. Sondern dieser eigentliche Kreuzweg Jesu liegt mindestens 7 bis 8 Meter tiefer. Also, das, was Jerusalem mitgemacht hat als Stadt, das ist eigentlich unvergleichlich. Ich möchte schon sagen, einmalig. Ich war die verschiedenen Herrscher, die sich an dieser Stadt versucht haben, ja, bis 1917, wo die britische Mandatszeit, nein, Moment, da hat sie ja begonnen, nein, 1947, nicht wahr, als dann 1917 wurde ja dieses Land Palästina zur zugedachten Heimat für die Juden erklärt, nicht wahr, von den Briten aus. Bis all zu diesen Dingen, und dann entsteht der Staat Israel, und dann müssen sie Kriege führen, nicht wahr, so viele Kriege, die diesem kleinen Ländlein und diesem kleinen Völklein heute dastehen. Die wollen keinen Krieg mehr. Deshalb die Frieden-Jetzt-Bewegung, die haben satt, die möchten das nicht mehr. Die möchten Frieden um jeden Preis. Ja, um jeden. Um welchen? Also, nicht wahr, dieser schnelle Gang durch das Zeitgeschehen. Und jetzt in der Gegenwart. Jerusalem. Ende 1980 hat die Knesset erklärt, ganz Jerusalem ist die ungeteilte ewige Hauptstadt Israels. Ende 1980. In dem Gaza-Jericho-Zuerst-Abkommen, das wurde am 13. September 1993, wir rücken immer näher an unsere Zeit heran, wurde ja ausgehandelt und am 4. Mai 1994 wurde dieses Abkommen in Kairo ratifiziert vor den Augen der ganzen Welt. Ich weiß nicht, vor wie viel geladenen Gästen, 2000 oder wie, das war eine ganz groß angelegte Sache, das Fernsehen ist ja klar, war dabei. Das war am 4. Mai 1994 in Kairo. Dieses Abkommen heißt wörtlich Gaza-Jericho-Zuerst-Abkommen. Hört mal herum, spitzt die Ohren, ob dieser vollständige Ausdruck, ob diese vollständige Kennzeichnung gebraucht wird, selbst in unseren Zeitungen. Da heißt nämlich immer bloß Gaza-Jericho-Abkommen. So heißt, so wird es gehandelt. Es heißt aber wirklich Gaza-Jericho zuerst abkommen. Und warum dieses zuerst? Warum ist das wichtig? Weil in diesem, bitte? Und ob? Und zwar Jerusalem. Dieses zuerst heißt Gaza und Jericho zuerst. Gut, darüber wird jetzt in diesem Abkommen verhandelt. Aber was in diesem Abkommen bereits auch steht, dass im Jahre 1900, Entschuldigung, das ist jetzt da drauf irgendwo, dass im Jahre 1996 über den Status von Jerusalem verhandelt werden soll. In unserem Jahr beginnen die Verhandlungen. Die einen meinen im Mai, die anderen nach den Wahlen. nach den Wahlen. Ja, also das kommt in diesem Jahr dran. Deshalb heißt zuerst, das heißt, es ist in diesem Abkommen bereits festgeschrieben, dass über Jerusalem verhandelt werden muss. Und die UNO? Ich habe das jetzt nicht genau erforscht, aber das darf man abnehmen, dass die UNO schon viele Resolutionen im Blick auf Israel beschlossen und verfasst hat. Schon viele. Eine davon und ein Punkt aus einer dieser Resolutionen hat so gelautet: Jerusalem ist eine von Israel unrechtmäßig besetzte Stadt. Eine UNO-Resolution, Punkt 4. Ich weiß es nicht, die werden alle nummeriert, die Resolutionen. Man konnte über die einzelnen Punkte in dieser Resolution getrennt abstimmen, wurde also nicht pauschal Händchenheben gemacht. Auch Amerika hat bei diesem Punkt 4 dafür gestimmt. Jerusalem ist eine von Israel unrechtmäßig besetzte Stadt. Natürlich kann man sagen, das war Diplomatie. Da will man die andere Seite nicht vergällen oder was. Natürlich spielt da vieles mit herein. Aber bitte, immerhin, auch dafür gestimmt. Auch Amerika gehört zu allen Völkern. Und der Vatikan? Am 31. Dezember 1993 hat Rom, der Vatikan, sein Staat im Staate, diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Man kann sagen, endlich. 31. Dezember 1993, als der entsprechende Verhandlungspartner gefragt wurde, warum jetzt, war die Antwort, es ist die Zeit reif. Ja, Vertreter des Papstes hat das gesagt. Der Papst hat, das habe ich einer Zeitungsnotiz entnommen, vom 15.01. Januar 1996 Folgendes gesagt: Die religiöse und universale Dimension der Stadt erfordert die Beteiligung der gesamten internationalen Gemeinschaft, sagte der Papst zu den etwa 160 Diplomaten. Zeitungsnotiz, Stuttgarter Zeitung vom 15.01.1996. Mit anderen Worten, der Papst ist der Meinung, man müsse Jerusalem internationalisieren. Es haben ja auch die drei großen Weltreligionen dort ihren Fuß drin. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber die Zuspitzung ist ja geradezu mit Händen zu greifen. Ich war da erklärt, Arafat am laufenden Band, er hat es immer wieder getan, und zwar nach dem Gaza-Jericho zuerst Abkommen-Vertrag. Nach dem, in Südafrika und dann später immer wieder bei bestimmten Anlässen. Jerusalem ist die Hauptstadt des Islam. Jerusalem ist die Hauptstadt des kommenden Palästinenserstaates. Sagt er ständig. Also hier sind die Ansprüche des Islam, hier sind die Ansprüche der Knesset und hier sind die Ansprüche von Rom. Jetzt verhandelt mal. Was ist denn der Grund für eine solche Zuspitzung? Warum haben alle da plötzlich so ein heißes Interesse an dieser Stadt Jerusalem? Gibt es dort Gold zu finden? Oder sind dort besondere Bodenschätze? Oder was ist denn das? Man wird sagen müssen, es ist eine religiöse Zuspitzung, die hier erfolgt. Eine religiöse. Ich war so, wie wir längst wissen, dass die Auseinandersetzung da in Jugoslawien im letzten Grunde auch religiöse Ursachen hat. Oder das, was da in Nordirland immer so makaber abläuft. Religiöse Hinter- und Untergründe. Und es ist schlimm. Deshalb kann ich den Hans Küng eigentlich verstehen, wenn er sagt, Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Aber stellen wir doch mal den Religionsfrieden her. Und das wird versucht werden, den Religionsfrieden herzustellen, dass man aus allen Religionen, sagt man dann, die vernünftigen Leute an einen Tisch beruft und sagt, bitteschön, jetzt raufen wir uns halt zusammen und ihr Christen, ihr gebt jetzt endlich mal euren Absolutheitsanspruch mit eurem Jesus auf. So wird's kommen. Deshalb habe ich das Büchlein versucht, nicht versucht, sondern sich da zu schreiben, mit dem Titel Jesus allein. Der Bruder Gallen wird es nachher noch sagen. Mit aus dem Grund. Wir stehen mitten in einem heißen Geschehen. Und die Zukunft? Ich bin der Überzeugung, dass buchstäblich eintreten wird, was Sacharja sagt, zum Kampf um Jerusalem. Es wird eintreten. Und zwar geht es um das irdische Jerusalem, um das buchstäbliche Jerusalem. Wir Christen können jetzt nicht hergehen und sagen, ja, da meint der Prophet das himmlische. Das haben wir lange nur gemeint. So hat man das ausgelegt. Das himmlische Jerusalem. Nur ist halt so schwierig, wie man einen Kampf gegen das himmlische Jerusalem so handfest beschreiben soll vom Propheten. Also das geht nicht. Es ist das buchstäbliche gemeint. Wir müssen auch in der Zukunft hellwach sein. Im Blick darauf, wie sich der Papst oder das Papsttum, ob es der jetzige noch sein wird, weiß man nicht, aber wie sich das Papsttum verhalten wird. Der Papst als Friedensvermittler auftreten wird, der die zwei anderen Gruppierungen da an einen Tisch sagt, da, jetzt aber ran. Weiß ich nicht. Ich sage, wir müssen wach bleiben. Welche Regierung wird dann in Jerusalem sein? Ich versuche jetzt eine bereits gestellte Frage zu beantworten durch eine weitere Frage. Ist ja dumm, wenn man das macht, aber ich will es damit vorsichtig machen. Sind das die Folgen eines ungläubigen Israel, ich sage zu einer Mehrheit, die Folgen einer ungläubigen Regierung in Israel, sind das die Folgen, dass diese Regierung, dass dieses Volk, dieses Land hereinfällt auf einen falschen Frieden? Sie sagen, das ist prophezeit. Ja. Israel wird hereinfallen. Aber jetzt sage ich noch einmal, Brüder und Schwestern, wir dürfen das nicht, dass wir an dieses Volk heute schon die fromme Messlatte anlegen. Das können wir nicht. Bleiben wir da selber in aller Nüchternheit und Sachlichkeit einfach am Wort, das Wort sagt es uns doch. Wir dürfen dieses Volk nicht fromm überfordern, so leid es uns tut, es tut uns ja weh. Hoffentlich. Haben die Feinde Israels ihre Taktik geändert? Im Kampf gegen Israel. Am Anfang Kriege, nochmals Kriege, ja, gleich nach der Staatsausrufung, Staatsgründung, Krieg, nicht wahr? Und dann Terror, naja, also es gibt ja noch Gruppierungen, die immer noch den Terror einsetzen als Friedensverhinderungsmittel. Und dann die Intifada, um diese Intifada ist es ja wieder ruhiger geworden, also vielleicht hat Arafat da doch Einfluss gehabt und genommen, dass eben die Steine schmeißenden Kinder und so, die haben doch in den Schulen schon programmiert, dass man das zurückgenommen hat. Haben die Feinde Israels ihre Taktik geändert und versuchen jetzt über den Weg eines Friedensvertrages zum Friedensbetrug zu kommen? Und wie ist das? Jetzt bin ich dann. Oh, jetzt habe ich schon 9 überzogen. Bitte? Ja, nein, also der Bruder Klein hat mir zugestanden bis um 9, aber jetzt habe ich gesehen. Ja, also jetzt dauert keine Stunde mehr jetzt. Ich habe mir auch überlegt, wie ist das denn eigentlich? Wie ist das möglich, dass alle Völker gegen Jerusalem ziehen? Was der Prophet hier sagt. Alle Völker. Also wenn sämtliche Heere da aufmarschieren und so weiter. Frankreich, England, Amerika, in China doch, das sind ein Massenheer. Wie wäre das, wenn die UNO eines Tages, aber da müsste dann natürlich vielleicht noch eine Erweiterung geschehen, wenn dann eine sogenannte UNO-Friedenstruppe, dort sind doch so fast alle vertreten, wenn die nicht einen Friedensauftrag bekäme, sondern einen Kampfauftrag. Das war doch die große Diskussion bei uns im Bundestag, als es um Jugoslawien ging. Haben doch die Grünen da gemosert, dass man das nicht klar sagen kann, nicht wahr, ob Friedensauftrag oder Kampfauftrag, und der Rühe da sagen müssen, ja, so scharf drinnen kann man das auch nicht. Ist ja eigentlich logisch. Da haben wir einen Friedensauftrag, und wenn die anderen schießen, da soll ich dann hinstehen und so machen. Also, der Prophet Sacharja, der hier so deutliche Formulierungen gefunden hat, seine Botschaft auszurichten, der ist ganz hart an der Wirklichkeit. Ist gar nicht so weit weg. Wie sehr Israel im Mittelpunkt der Welt steht, des Weltinteresses, das muss ich nicht sagen, das kann man jeden Tag in der Zeitung feststellen. Manches Mal ist es ganz heiß, nicht wahr, wenn harte Dinge passieren. Manches Mal ist wieder so eine Atempause drin, aber zurzeit ist er wieder ganz heiß. Aber das ist auch Wahldonner, was hier läuft. Wie sehr Israel im Mittelpunkt steht, wurde unter anderem auch deutlich an der Tatsache, dass zum Begräbnis Rabins Vertreter aus 86 Nationen nach Israel gekommen sind. Wo hat es denn das schon einmal gegeben? 22 Präsidenten, 25 Ministerpräsidenten, 2 Kanzler, 15 Außenminister, 1 König, 1 Thronfolger. Vertreter von 86 Nationen waren in Israel. Israel, Jerusalem. Wenn man da den Daumen nimmt und drückt den auf die Landkarte, dann verschwindet alles drunter. Und alle Welt, konzentriert sich da auf dieses Völklein, Ländlein, Städtlein, alle Welt. Da ist es gut zu wissen, dass über dem allem das steht, siehe, ich will. Dieses Ich will Gottes. Der Gott, der in Gericht und Gnade, beides müssen wir sehen, in Gericht und Gnade, auch mit seinem Volk und schließlich dann wieder Welt zum Ziel kommt. Ganz gewiss. Und was tun wir inzwischen? Hoffentlich unsere Häupter erheben, weil wir sehen, dass unsere Erlösung naht. Aber nicht nur. Wir sind Wartende, das gehört zum Häupter erheben. Wir sind Wachende, gehört auch dazu. Und wir sind solche, Brüder und Schwestern. Und ich denke, das ist hoffentlich ein etwas praktischer Schluss, dass es nicht bloß erkenntnistheoretisch abläuft. Dass wir praktizieren, den Ewigkeitsmaßstab anzulegen an unser eigenes Leben, an unser Verhalten, an unser Verhalten in unserer Umgebung, da wo wir hingestellt sind, an unser Tun und Lassen, den Ewigkeitsmaßstab anlegen. Wisst ihr, wie der heißt? Können wir sagen, ja. Ich sage es in einer Liedzeile. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheinen. Das ist der Ewigkeitsmaßstab. Und das müssen wir als Christen praktizieren können und lernen, täglich zu praktizieren. Wisst ihr, dass wir uns nicht wie alle Welt hinhängen an die Dinge dieser Welt und meinen, das müssen wir mit sämtlichen Händen festhalten, sondern dass wir es fertig bringen, das Kleine klein zu lassen, klein zu sehen und das wirklich Große als groß in unserem Leben zu haben. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheinen. Amen.